Guten Abend, Geschwister. Wir machen heute weiter, wo wir gestern aufgehört haben, 1. Petrus 3. Wir haben ja gesagt, ab Kapitel 2, Vers 11 geht es im Petrusbrief um Gesellschaft. Wie lebt der Christ in der Gesellschaft? Die Christen werden hier angesprochen als Ausländer, als Fremdlinge. Und wir haben gehört gestern, gelernt, man soll nicht nach dem Prinzip der Lust und Laune leben, sondern wissen, dass wenn man lebt nach der Lust, das ist eigentlich ein Kampf gegen die Seele, gegen das Innere des Menschen. Das Innere ist wichtig und wir sollen uns nicht zu stark von den äußeren Lüsten leiten lassen. Und in Vers 12, unser Leben soll gut sein, Kapitel 2, Vers 12, habt eine gute oder edle Lebensführung unter den Heiden. Und dann sprach er von der Beziehung zum Staat, Beziehung von Hausknechten zu ihren Herren und jetzt die Beziehung von Frauen und Männern. Vers 1, also es geht hier über das richtige Verhalten in der Ehe, aber er macht hier keine Abhandlung über die Ehe. Er spricht nur ein paar, dippt nur ein paar Punkte an. Vers 1, gleicherweise sollen die Frauen sich den eigenen Männern unterordnen, damit auch, wenn etliche dem Wort im Unglauben ungehorsam sind, sie durch ihre Frauenlebensführung ohne Wort gewonnen werden. Also hier ist zuerst der Aufruf zur Unterordnung und er richtet sich immer zuerst an die Untergeordneten, wie bei den Knechten, wie bei den im Staat. Er richtet sich an denen, an die zuerst einmal die untergeordnete Stellung haben. Hier hat er 6 Verse über die Frauen und 1 Verse über den Mann, also das ist ein bisschen unfair, habe ich mir gedacht. Aber das ist vielleicht ein Ausgleich zum Epheserbrief, denn im Epheserbrief, da hat er viele Verse für die Männer und ein paar Verse für die Frauen. Ja, aber es geht hier darum, dass wir alle ja lernen sollen, den unteren Weg zu gehen. Hier werden christliche Frauen angesprochen, übrigens alle christlichen Frauen sind angesprochen, ebenso die Frauen, ja? Nicht nur die Frauen, die ungläubige Männer haben. Aber dann sagt er, damit auch, wenn einige dem Wort ungehorsam sind, also einige Männer, sie durch die Lebensführung der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Das ist der Wunsch, das ist das wünschenswerte Ziel, dass die Männer gewonnen werden. Das ist nicht eine Verheißung. Er sagt nicht, dass wenn eine Frau gottesfürchtig lebt, dass dann der Mann sich jeweils bekehren wird. Das sagt er nicht. Er sagt, das wäre das Ziel, damit sie gewonnen werden. Was weißt du, Frau, ob du deinen Mann retten kannst? Sagt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 16. Das ist also, das weißt du ja gar nicht. Aber man betet dafür. Hier ist eins klar, wenn Männer gewonnen werden, deren Frauen gläubig sind, dann deshalb, weil die Frau das vorgelebt hat. Das Leben der Frau ist hier ein ganz, ganz starkes Zeugnis. Da wird das Leben zur Verkündigung. Und er sagt hier ohne Wort, das heißt, das Leben selber spricht. Das Leben ist die Evangeliumsverkündigung. Es ist überhaupt die Stärke der Frauen, dass sie ohne Wort umgehen. Interessanterweise hat Gott die Frauen begabt, sehr stark begabt, zu reden. Und die Wissenschaftler sagen, im Gehirn sei das Sprachzentrum bei den Frauen viel besser ausgebildet als bei den Männern. Und manchmal ringt man nach Worten als Mann und die Frau hat das Wort schon lange da. Ja. Da haben die Frauen einen großen Vorteil. Und man spricht ja auch von der Muttersprache, nicht von der Vatersprache. Die Kinder lernen von der Mutter die Sprache. Das hat Gott so eingerichtet. Das ist gut so. Aber gerade da ist Vorsicht geboten, dort, wo wir von Natur aus stark sind. Geistlich kann es eine ganz große Stärke werden für eine Frau, vor allem wenn sie ungläubige Leute hat im Haus, wenn sie nicht predigt. Also meine Frau sagt mir auch, dass ich nicht predigen soll. Also das ist auch ein Problem von Predigern. Wenn man ein Prediger ist, dann tendiert man gerne zu predigen. Und dann sagt mir meine Frau, zu Hause nicht. Zu Hause musst du leben. Ja, da hat sie vollkommen recht. Da hilft überhaupt nicht predigen. Aber bei Frauen ist es ja hier ganz wichtig, Frauen, wo zum Beispiel der Mann jetzt nicht gläubig ist, ist es ein sehr, sehr starkes Mittel, um Männer zu gewinnen. Der Herr Jesus hat dann die Möglichkeit, zu dem Mann zu reden, ohne Worte. Vielleicht stellt dann der Mann die Fragen, dann kann sie was sagen, kann sie darauf eingehen, in einfacher Weise. Sie muss ihn da nicht gleich mit Argumenten bombardieren, das ist eher abstoßend. Männer möchten gern selber drauf kommen. Die haben einen gewissen Stolz, sie wollen sich nicht unbedingt gerade was sagen lassen. Und da hier kann eine Frau aber mit Weisheit, mit Gottes Weisheit sehr viel erreichen. Es gibt auch christliche Ehen, wo die Männer nicht so recht mitziehen. Und da ist auch die Gefahr, dass eine Frau, die vorwärts will, und der Mann, der zieht nicht recht, dass die Frau dann predigen anfängt und viel redet, drauf losredet auf den Mann. Und auch da muss man Acht geben. Ich denke, es ist auch bei Kindern so. Ich denke, wenn gerade jetzt bei Buben, Knaben, auch da, das braucht Feingefühl für Mütter, in der richtigen Weise mit den Jungen umzugehen. Die wollen nicht ständig bombardiert werden. Ja. Die wissen genau, wo es lang geht. Mir hat meine Tochter, die hatte mal in Schwierigkeiten im Glauben, eine Krise, und dann habe ich geredet. Und dann sagt sie mir, hör auf, ich weiß alles. Und ich wusste, dass sie alles weiß. Die hat sehr, sehr viel mitbekommen als Kind. Aber sie hatte ein Problem und sie konnte nicht raus. Dann hat der Herr das gelöst. Es ging, ging ein paar Jahre. Dann hat es der Herr gelöst und dann fing das Feuer wieder an zu brennen. Ja, wenn einige dem Wort ungehorsam sind, sagt er hier, vielleicht sollten wir hier, möchte ich hier ein bisschen aufmerksam machen auf diesen Ausdruck, einige dem Wort ungehorsam sind. Das ist interessant, wenn man dem Wort ungehorsam ist, dann ist man auch dem Herrn Jesus ungehorsam. Wer dem Wort nicht gehorcht, gehorcht auch dem Herrn Jesus nicht. Wer auf das Wort hört, der hört auch auf den Herrn Jesus. Es ist, als ob Petrus zeigen will, schau, die Bibel, die Beziehung, die du zum Wort hast, die hast du auch zu Gott. Wir haben das Wort geschrieben vor uns. Und die Beziehung, die wir zum geschriebenen Wort haben, die haben wir auch zu Gott. Da können wir uns selber messen. Da zeigt sich, welche Beziehung wir haben. Wer die Bibel nicht liebt, wenn jemand die Bibel nicht liebt, dann kann man daraus schließen, dass er den Herrn Jesus auch nicht wirklich liebt. Wenn ich meine Frau liebe, dann liebe ich das Wort, das sie spricht, oder? Ich werde nicht die Frau lieben, aber ihr Wort, das interessiert mich nicht. Da stimmt was nicht ganz. Ja? Also an der Beziehung zum Wort erkennt man die Beziehung zur Person dieses Wortes. Vers 2, wenn sie eure in Furcht geführte, saubere Lebensführung sehen. Also wenn die Männer oder die Leute, die im Haus sind, eure Lebensführung sehen. Interessant hier, eure in Furcht geführte Lebensführung, sagt er. Nicht in Furcht vor dem Mann, in Furcht vor Gott natürlich. Aber weil die Frau den Herrn fürchtet, deshalb hat sie Ehrfurcht vor dem Mann. Deshalb hat sie Respekt und sie zeigt ihm das auch. Sie wird nicht so abschätzig über den Mann reden oder zu ihm reden und schon gar nicht, wenn er ungläubig ist. Und wird ihm keine Vorwürfe machen. Wenn sie das tut, wenn der Mann dann sieht, diese Gottesfurcht in ihrer Art, dann das ist sehr, sehr ansprechend für den Mann. Und er möchte hier die Geschwister ermutigen, er möchte zeigen, schau, Gott wirbt ja um die Menschen und ihr müsst diesem Werben des Heiligen Geistes, ihr müsst mitmachen mit diesem Werben des Geistes. Und ihr könnt es unterstreichen, nicht durch Predigen zu Hause, sondern durch den feinen, reinen, sauberen Lebenswandel hier, mir einen gottesfürchtigen Lebenswandel. Furcht, ich weiß nicht, manchmal kommt mir vor, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich rede jetzt auch so allgemein. Ich komme ja viel herum und ich merke, Furcht, das ist klein geschrieben. Das ist kein Thema mehr. Gott tut man nicht fürchten. Man hat es ein bisschen verloren, die Gottesfurcht. Man sagt, man spricht schnell vom lieben Gott, aber Gottes Furcht, das tritt in den Hintergrund. Aber Gott ist zu fürchten für den Sünder. Gott ist zu fürchten. Ich erinnere mich an einen Bruder in Österreich, der hat mit ein paar Schwestern geredet, die das Leben ziemlich locker nahmen und die da am Abend sich da irgendwo in zwielichtige Gegenden begeben und haben da irgendwie mit Musik und allem Möglichen so ihre Freizeit genossen. Und dann sagt er zu ihnen, fürchtet ihr euch nicht vor Gott? Das ist mir nachgegangen. Habt ihr denn keine Furcht vor Gott, wenn ihr sowas macht? Gottesfurcht. Eure in Furcht geführte, saubere Lebensführung. Man könnte auch übersetzen, keusche Lebensführung, keuscher Wandel. Wie schaut das aus, ein keuscher Wandel? Das Wort keusch übrigens, das hat man gestrichen aus dem Vokabular der Welt. Die Welt spricht nicht mehr von keusch. Warum? Weil man wieder nicht mehr keusch sein. Aber wir als Gläubige, wir sollten das unterstreichen, wir sollten gerade hier das betonen, weil wir haben die große Möglichkeit, den Menschen was vorzuführen, etwas von Gott. Hier können wir den Menschen zeigen, dass wir dem Herrn nachfolgen. Und gerade als Schwestern kann mir hier ein großes Zeugnis sein. Die Welt, die sieht, wie man sich kleidet, die sehen das und die achtet das. Wenn jemand keusch gekleidet ist, vielleicht unter Jugendlichen kommt zuerst ein bisschen ein Spott, aber nachher kommt eine große Wertschätzung. Die wissen, die nimmt das ernst mit der Bibel. Jeder hat ein Gewissen, Geschwister, jeder. Und jeder weiß, dass eigentlich die Gesellschaft, wie wir heute leben, eine ziemlich unzüchtige Gesellschaft ist. Wir haben ja einen Wandel in der Gesellschaft seit der Kulturrevolution. Das war in den späten 60er Jahren, Anfang der 70er Jahren, hat sich alles gewandelt und auch die Keuschheit. Die ganze Welt ist anders geworden auf dem Gebiet und da dürfen wir als Christen ein Zeichen setzen, im positiven Sinn. Wie sieht das aus? Zuerst spricht er von Schmuck, deren Schmuck nicht der äußerliche sei. Was ist Schmuck? Das Wort kommt von dem Wort Kosmos. Kosmos heißt Ordnung, auch die Sterne und der Himmel, das ist auch alles geschmückt, oder? Geordnet. Da ist alles am Platz. Und Schmuck an sich ist etwas Schönes, Gott bestimmt, aber was schön ist. Aber er sagt, der äußerliche Schmuck ist nicht das Entscheidende, das ist nicht darauf legen wir nicht die Betonung, nicht der äußerliche Schmuck. Und dann nimmt er ein paar Beispiele, Flechten der Haare, Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern. Die Frage ist, wohin man die Aufmerksamkeit lenkt. Mit den Haaren, also das betrifft jetzt Frauen. Bei den Männern gibt es das auch schon, dass die Männer besondere Haartracht haben, sodass man auffällig wird. Ja. Exzessiven Haarschmuck, besonderen Kleiderschmuck, oder besonderen Metall oder sonstigen Schmuck, den man sich umlegt. Da ist immer die Frage, wohin man die Aufmerksamkeit der Männer lenkt. Also im Thema Schmuck an sich ist ja Schmuck etwas sehr Schönes. Im Alten Testament haben sich auch die Frauen geschmückt. Ich habe heute eine Krawatte an, das ist auch ein Schmuck. Also ich habe mich geschmückt. Ja. Also an sich ist Schmuck oder ein Anzug oder so, das ist, oder saubere Kleidung, das ist alles Schmuck. Ja. Und die Frage ist aber, worauf liegt die Betonung und wo sind meine Gedanken? Ja? Sind meine Gedanken die ganze Zeit bei meiner schönen Krawatte? Na, also so schön ist ja nicht, oder? Aber sind jetzt die Gedanken immer bei der Krawatte oder sind die Gedanken immer bei meinen besonderen Kleidern, die ich anhabe? Oder wo sind die Gedanken? Oder ist es einfach normal? Ja, bin ich ganz normal gekleidet, wie man sich halt kleidet, wenn man predigt oder wenn man in die Versammlung geht am Sonntag oder so? Wohin lenke ich die Augen der Menschen? Und jetzt als Frau ist das, bei Frauen ist das ja ein besonders wichtiges Thema. Man möchte gerne beachtet sein, man möchte gerne schön sein, man möchte gerne, dass die anderen einen anschauen. Aber er sagt, passt hier auf, Frauen, passt hier auf. Es geht um den inneren Schmuck viel mehr als um den äußeren Schmuck. Er sagt nicht, dass man die Haare nicht flechten darf oder dass man Gold nicht umhängen darf oder dass man Kleider nicht anziehen darf. Wir haben ja alle Kleider an. Wir sollen ja Kleider anziehen. Und die Haare, was heißt Haare flechten? Ja? Es geht hier um ein besonderes Flechten in eine bestimmte Richtung, sodass man richtig auffällt und ein besonderes Kleider anziehen und besonderen Schmuck, sodass man auffällt. Wenn niemand einen Schmuck trägt und ich trage einen Schmuck, dann falle ich auf. Dann sollte ich aufpassen. Das ist nicht gut, dann schauen alle mich an. Ja? In der Ukraine habe ich gepredigt mit einem Ehering. Und dann hat man mir gesagt, nimm den Ehering weg. Warum? Du bist wahrscheinlich der Einzige, der einen Ehering trägt und die schauen alle auf deinen Ehering. Oder die denken sich, na, wenn der einen Ehering trägt, dann höre ich nicht zu. Dann höre ich nicht zu, wenn er predigt. Ja? Habe ich den Ehering runtergetan und dann habe ich ihn verloren. Naja. Aber wo sind die Gedanken? Ja? Es geht also, man muss hier ein bisschen schauen, was ist auffällig und was ist nicht auffällig. Ja. Hier spricht er nicht von der Länge der Röcke und von der, wie genau man gekleidet sein soll. Das ist jetzt nicht sein Thema. Er setzt eigentlich voraus, dass die Gläubigen wissen, was keusch heißt. Da spricht er gar nicht drüber, über keusche Kleider. Er spricht nur von besonderen Kleidern, die auffällig sind. Ja. Aber in der damaligen Zeit hat man gewusst, was keusch ist und was nicht keusch ist. Ja, man hat gewusst, dass die Kleidung eine Verhüllung ist. Eine Verhüllung von Formen. Ja. Das ist nicht ein Taucheranzug, sondern das ist, bei Adam und Eva war es ja auch so. Ja. Die hatten sich eine Schürze gemacht selber. Nach dem Sündenfall begann das Schamempfinden und das war gut so. Und sie haben sich dann bedeckt. Aber Gott hat gesagt, das ist zu wenig. Leute, das ist zu wenig. Ich mache euch anständige Kleider. Und da hat er ihnen einen Mantel gemacht. Ja? Sie hatten einen Gürtel und er macht ihnen einen Mantel. Aus Fellen. Ja? Da war alles bedeckt. So war es richtig. Ja? Also eine Verhüllung ist gedacht. Ja? Wenn auf einer Ausstellung ein Auto ausgestellt wird und dann ist das Auto zuerst verhüllt, ja? Dann sieht man die Formen nicht so recht, es ist einfach alles verhüllt. Ja? Und dann wird die Hülle weggenommen, und dann sieht man das Auto. Ja? Und bei den Kleidern ist es so, die Kleider sind da zur Verhüllung. Ja? Das ist so gedacht. Wir in der weltlichen Mode, im Altertum, dort wo das Judentum wenig Einfluss hatte oder keinen Einfluss hatte, begannen sich gewisse Frauen zu entblößen. In der ägyptischen Kultur, man kann das sehen, auf den Zeichnungen haben Frauen sich entblößt. Nicht alles, aber so Teile. Ja. Bei den Germanen oder dann hat das Christentum aber überhand genommen. Dort, wo das Christentum gekommen ist und wo das Judentum war, dort haben sich Menschen wieder verhüllt. Das Judentum hatte Auswirkungen auf den Islam, ganz starken Auswirkungen. Der Islam kommt aus dem Judentum heraus und aus dem Christentum, hat vieles abgeschaut. Vieles ist natürlich falsch, aber in der Kleidung haben die das abgeschaut aus dem Alten Testament. Deshalb sind die Frauen im Islam verhüllt, ja, also eigentlich noch keusch gekleidet. Ganz selten sieht man also recht unkeusch gekleidete Moslem. Ja. Aber wo das Christentum dann hingekommen ist, dort wurde die Blöße bedeckt. Auch in Afrika, dort haben sich Menschen bedeckt. Das wurde denen gelehrt und sie haben das Schamempfinden wieder bekommen. Und wir haben das Interessante in unserer Gesellschaft, seit der Kulturrevolution, da wurde alles auf den Kopf gestellt. Das wurde bewusst gegen die christliche Kultur gearbeitet in den Ende der 60er Jahre. Und man hat dann die christliche Kultur abschaffen wollen. Und ein Punkt war die Kleidung. Man hat ganz bewusst unzüchtige Kleidung geschaffen, heute auch. Wissen Sie, wer die Modeschöpfer sind? In Amerika sind fast alle Modeschöpfer homosexuell. Und die wissen, wie die Leute sich kleiden sollten. Die bestimmen, wie die Leute sich kleiden werden in den nächsten Jahren, weil sie schaffen die Mode. Und dann wird das in den Medien propagiert und die jungen Leute fahren drauf ab und kleiden sich so. Und dann haben sie genau das, was sie wollten. Und wir, bei uns in Europa ist es auch so, die Modeschöpfer sind ganz bewusst Leute, die die christliche Kultur zerstören wollen. Und das muss man wissen als Frau, wenn man ins Geschäft geht und sich Kleider kauft. Meine Frau wollte sich Röcke kaufen und sie sagt, ich finde fast nichts. Ich sagte, da muss man anfangen, die Röcke zu nähen, wenn es keine mehr gibt. Und dann hat sie doch irgendwo welche noch gefunden, die einigermaßen gepasst haben. Aber heute ist es eine Herausforderung für Frauen, eine keusche Kleidung sich zu beschaffen. Ja? Und Mütter müssen ihre Kinder unterweisen. Mütter müssen die Kinder von klein auf unterweisen, damit die Kinder wissen, was keusch ist. Warum? Weil in der Welt werden sie immer wieder Unkeuschheit sehen und sie würden sich daran gewöhnen, an Unkeuschheit, Unzucht. Also deshalb wollen wir hier Acht geben. Die Beine, ja, die Beine, es wird immer mehr die Beine gezeigt oder die Ausschnitte werden immer länger, die Brustausschnitte und so weiter. Oder auch männliche Kleidung, ich habe Männer gesehen, die waren wirklich unzüchtig gekleidet. Also das war so, gewisse Partien waren so bewusst betont, da habe ich gedacht, das können nur Homosexuelle gewesen sein, die diese Hose entworfen haben. Ja, und diese Form und diese Aufhellungen und so weiter. Da werden ganz bestimmte Sachen betont und das ist alles da, um die Keuschheit zu zerstören. Die Leviten im Alten Testament waren schön und sauber gekleidet, wenn sie sich versammelten, um dem Herrn Lob zu singen. 1. Chronik 16, Vers 29, gebt Jahwe die Ehre seines Namens, bringt eine Opfergabe und kommt vor sein Angesicht, betet ihn an in heiliger Pracht. Also wenn sie anbeten, dann sollten sie in Pracht erscheinen vor dem Herrn, in schönen Kleidern. Psalm 29, Vers 2, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Oder Psalm 96, Vers 9, betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Gott ist für Schönheit, er ist für Ordnung, er ist dafür, dass man sich geziemend gekleidet zu gewissen Anlässen. Die Fischer am See, wenn sie arbeiten, sind anders gekleidet, wie wenn sie in den Tempel gehen, Tempelgottesdienst teilnehmen. Ja? Es gibt Arbeitskleidung und es gibt Gottesdienstkleidung im Neuen Testament. Sogar der Petrus, als er den Herrn Jesus sieht am Ufer, da ist er da beim Fischen und so weiter und dann, wie die halt gekleidet sind, die hatten viel zu arbeiten, da muss man sich ablegen, es waren keine Frauen da, da konnte man mit freiem Oberkörper arbeiten. Und dann haben sie, als sie sehen, der Herr Jesus ist am Ufer, dann zieht Petrus sich an und wirft sich ins Wasser und schwimmt ans Ufer, weil wenn er rauskommt aus dem See, dann will er vor dem Herrn bekleidet erscheinen und nicht mit freiem Oberkörper und so. Ja, also man sieht hier, Petrus selber hatte ein Empfinden für Keuschheit. Das ist so ein leidiges Thema, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir darüber was sagen. Manche Leute gehen das völlig falsch an, das mit der Kleidung. Das hat überhaupt keinen Sinn, den jungen Leuten einfach zu sagen, so und nur so darfst du gekleidet sein und fertig. Die jungen Leute müssen wissen, warum, und die müssen verstehen, dass die Gesellschaft sich geändert hat und dass hier eine Arbeit des Feindes gegen das Christentum ist. Also, es muss uns klar sein, das, was wir nicht bekleiden, darauf fallen die Augen. Was bekleiden wir nicht? Das Gesicht. Dann schauen die Leute aufs Gesicht. Ja? Wenn ich andere Sachen nicht bekleide oder sehr dürftig bekleide, wohin werden die Leute schauen? Ja, genau dorthin. Ja? Oder irgendwelche Formen, bei den Frauen besonders, wenn gewisse Formen betont werden, wohin werden die Leute schauen? Sie brauchen das nur ausprobieren. Gehen Sie irgendwo hin am Bahnhof und schauen Sie mal die Leute an und überlegen Sie, was sehen Sie zuerst? Es kommt eine Frau aus 20 Meter Entfernung oder 10 Meter Entfernung auf Sie zu und Sie sehen sie gerade, ihr Blick fällt gerade auf Sie. Was sehen Sie zuerst? Probieren Sie das mal. Unter die Gürtellinie kommt zuerst, wenn sie gewisse Kleidung anhat. Enge Hosen und so weiter. Unter die Gürtellinie zuerst. Dann sehen Sie das Gesicht. Probieren Sie das mal aus. Das können Frauen ausprobieren und Männer ausprobieren. Das ist bei allen gleich. Wenn wir noch ein gewisses Gespür haben, wenn das Gespür schon zerstört ist, dann nicht. Dann haben wir uns daran gewöhnt. Ja. Aber wer noch ein gewisses Gespür hat, bei dem wird das so sein. Ja, aber jetzt, ich muss weiter. Wohin fällt die Aufmerksamkeit? Ja. Sondern der verborgene Mensch des Herzens, Vers 3, in unvergänglichen Wesen des sanften und stillen Geistes, der verborgene Mensch des Herzens, der vor Gott von hohem Wert ist. Das ist der Schmuck, der am meisten auffallen soll. Dorthin sollen die Blicke und die Gedanken der Menschen gerichtet werden. Hier in dem Fall der Männer, bei Frauen, auf den verborgenen Mensch des Herzens. Das heißt, auf das Innere. Sanftmut, Stille sein, sanfter und stiller Geist. Eine Frau lerne in der Stille, heißt es einmal, 1. Timotheus 2, Vers 11. 1. Korinther 14, Vers 34. Wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen eure Frauen in den Versammlungen der Gemeinde schweigen. Warum? Warum? Sagt, es geziemt sich nicht in der Öffentlichkeit. Es geziemt sich nicht. Zu Hause spricht die Frau schon und in irgendwelchen Kreisen, aber hier in der Öffentlichkeit, wo alle versammelt sind. Der verborgene Mensch des Herzens, der vor Gott von hohem Wert ist, der innere Mensch. Das Wort hier ist dasselbe, das man beim Einkaufen gebraucht. Die Kleider, die kosten viel Geld. Die sind teuer. Was ist teuer? Gott sagt, aber der verborgene Mensch des Herzens, der ist vor Gott teuer. Den achtet er als teuer. Ja. Diesen Schmuck, mit dem soll man sich schmücken. Denn so, also auf diese Weise, schmückten sich auch einst die heiligen Frauen. Vers 5. Abraham gibt seinem Knecht, der da ausgezogen ist, auf Brautschau, gibt er Kostbarkeiten mit für die künftige Braut. Damals hat man Schmuck getragen und dann fiel es auch nicht auf, weil alle den Schmuck getragen haben. Aber das Wichtige ist der innere Schmuck. Mit dem haben sich die heiligen Frauen geschmückt, der innere Schmuck. Der ist viel wichtiger. Und was war das für ein Schmuck? Zum Beispiel, sie hofften auf Gott. Die Hoffnung auf Gott, das Vertrauen auf Gott. Sie hofften nicht auf ihren Ehemann, sie hofften auf Gott. Und sie unterordneten sich ihren eigenen Männern. Also die haben ihre Rolle eingenommen, ihre Stellung eingenommen. Die Frau ist genau gleich viel wert wie der Mann. Alles ist gleich wert. Aber obwohl man gleich wert ist, tun sie nicht das Gleiche. Es kann gleich viel wert sein, aber einer muss führen in der Ehe. Beide sind von gleichem Wert in der Ehe, aber einer muss führen. Ein Bruder hat mal gesagt, ich glaube, das war der Wilhelm Pahls, der hat gesagt, der Bauer, der früher da einen Heuwagen hat und ein Pferd, das kann sein, dass das gleich viel gekostet hat und ist gleich viel wert, aber doch, einer muss vorangehen. Und es ist schon vorbestimmt, wer vorangehen muss. Das Pferd, nicht der Heuwagen. Du kannst es nicht umkehren. Du kannst nicht dem Heuwagen sagen, er soll das Pferd ziehen, sondern der Heuwagen muss sich ziehen lassen. Und so gibt es in der Ehe gewisse Rolle. Gleich viel wert sind sie, aber es gibt verschiedene Rollen. Die Frau ist untergeordnet. Sarah als gutes Beispiel, Vers 6, wie Sarah dem Abraham gehorchte. Und sie nannte ihn Herr. 1. Mose 18, Vers 12. Hat sie ihn einmal Herr genannt. Das zeigt, dass sie einen gewissen Respekt zeigte vor ihrem Ehemann. Respektvoll, ehrfürchtig. Sie hat ihn nicht bloßgestellt, sie hat ihn nicht verächtlich behandelt, sie hat nicht so lässig über ihn geredet. Nein, sie hat ihn geschätzt. Hier also als Sarah als wichtiges Beispiel, deren Kinder ihr wurdet, Glaubenskinder, ihr seid Kinder der Sarah. Als Glaubensmenschen seid ihr, ist die Sarah eure Mutter geistlicherweise. Als solche, die Gutes tun und keinerlei Erschrecken fürchten. Also das, was der Frau Furcht einjagen könnte, das soll sie nicht fürchten. Die Frauen haben ein ganz starkes Sicherheitsbedürfnis. Die Männer nicht so stark, bei den Männern ist mehr das Wichtigkeitsbedürfnis. Wir Männer wollen gern wichtig sein, wichtig genommen werden. Frauen wollen Sicherheit haben. Deshalb ist oft so, wenn der Mann fährt und mit dem Auto und er fährt ein bisschen schneller, da hat die Frau große Angst, oder? Und zu Recht vielleicht, da sollen die Männer drauf eingehen. Frauen wollen Sicherheitsbedürfnis und es gibt Dinge, die einem Schrecken einjagen können. Er sagt, das, was der Frau Furcht einjagen könnte, sollen sie nicht fürchten. Sie hoffen auf Gott, sie vertrauen Gott. Und die Männer, hier kommt noch ein Vers für die Männer, ebenso wie die Frauen. Ja, was haben die Frauen ebenso? Bei den Frauen fängt es ja auch an mit ebenso. Ja, worauf bezieht sich das? Auf das, was er ganz am Anfang gesagt hat. Kapitel 2, Vers 11 und 12. Wie lebt man in der Gesellschaft? Nicht nach Lust und Laune, sondern ein gutes, edles Leben führen mitten unter den Heiden. Und die Männer auch. Die Frauen so, in der Art, führen sie ein edles Leben. Und die Männer ebenso. Sie sollen so nicht nach ihren Lüsten leben und ein gutes, ein edles Leben haben vor den Heiden. Und dann heißt es, ebenso sollen die Frauen entsprechend der Erkenntnis mit dem weiblichen Gefäß umgehen. Entsprechend der Erkenntnis. Welche Erkenntnis denn? Es geht hier um ein Wissen. Man könnte übersetzen, entsprechend des Wissens. Welches Wissen denn? Das Wissen, das er dann nachher sagt, dass sie nämlich das schwächere Gefäß ist, die Frau. Also die Männer sollten entsprechend dem Wissen, dass die Frau das schwächere Gefäß ist, ein feinfühliges Verhalten an den Tag legen. Männer müssen lernen, feinfühlig zu sein. Männer sind oft ein bisschen so hart, so grob, so nicht ausgefeilt. Und er sagt, das ist aber wichtig. Der Mann muss eine gewisse Feinfühligkeit entwickeln. Und er muss die Frau richtig kennen. Um Frauen zu kennen, muss man sie studieren. Das braucht natürlich Zeit. Wenn man kurz verheiratet ist, weiß man vielleicht noch nicht so viel über das Wesen der Frau. Oder man hat es gelernt von der Schwester oder die Mutter hat es einem beigebracht. Aber man muss die Frau studieren. Wie ist sie geartet? Wozu gebraucht Gott dieses Gefäß? Also dem Wissen entsprechend der Kenntnis als dem schwächeren Gefäß zusammenwohnen, mit der Frau zusammenwohnen, also hier geht es um die Ehe, man wohnt ja zusammen in der Ehe, die Frau ist von Natur aus das schwächere Gefäß, nicht in jeder Hinsicht. Es kann sein, dass die Frau intelligenter ist als der Mann. Das gibt es. nicht, das ist, es geht hier nicht um Fragen von Intelligenz, es geht hier um Fragen von gewisse emotionelle Dinge und gewisse körperliche Dinge, da ist die Frau schwächer und sie muss geschützt werden und der Mann muss dafür sorgen, dass sie geschützt wird. Hier ein paar Unterschiede habe ich mir notiert. Die Frau hat mehr Hormonarten als der Mann. Sie hat verschiedene, bei ihr arbeiten verschiedene Drüsen anders als beim Mann. Wichtige biologische Funktionen sind naturgemäß anders, Menstruation und Schwangerschaft. Also es ist alles gebaut und angelegt auf Kindergebären. Und das bedeutet auch einen Wechselbad der Gefühle. Das hängt mit Hormonen zusammen, mit dem Menstruationszyklus. Die Frau ist wie ein Kreis. Die Frau ist ein Kreis. Der Mann, der ist wie ein Pfeil, der will dorthin, der hat ein Ziel und dort will er hin. Ja. Und die Frau, die ist, nein, hier, die am Wegrand, die Schmetterlinge und die Blumen, die Frau kann den Kindern zeigen, weil man ist unterwegs und die Frau erklärt den Kindern die Dinge hier und der Mann sagt, wir müssen dorthin. Ja. Ja. Körperliche Unterschiede, das Herz der Frau schlägt schneller, der Blutdruck ist häufig niedriger. Sie neigt in den mittleren Jahren weniger zu Bluthochdruck und ist weniger für Herzinfarkte anfällig. Die Lunge der Frau ist kleiner. Also die besten Marathonläufer sind Männer, sind nicht Frauen. Die Lunge der Frau ist kleiner. Die Atemkapazität ist daher geringer als beim Mann. Aber Magen, Nieren, Leber, Blinddarm sind bei der Frau größer. Warum, weiß ich nicht. Das Blut ist bei der Frau dünner. Sie hat 20% weniger rote Blutkörperchen. Deshalb ermüdet sie häufig schneller, hat leichter Kreislaufschwierigkeiten. Das Skelett der Frau ist anders als beim Mann, anders gebaut, vor allem die Beckenknochen. Sie kann deshalb auch gar nicht so schnell laufen wie der Mann. Also die 100 Meter, Rekord in 100 Meter haben nicht die Frauen, die haben die Männer, immer noch. Es gibt einige Ausnahmen von Frauen, die laufen auch sehr schnell, aber nicht schneller wie der schnellste Mann. Der weibliche Körper ist wesentlich komplizierter und störungsanfälliger als beim Mann. Der Rhythmus und das Empfinden der Frau wird stark beeinflusst von dem Monatszyklus. Die körperliche Kraft des Mannes ist häufig größer, vor allem die plötzliche Kraft, also die Ad-hoc-Kraft, wenn jetzt etwas schwer gehoben werden muss oder so. Ja, gewisse, ich denke, das sind die quergestreiften Muskeln, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, die sind besser ausgebildet. Die Frau erträgt dafür höhere Temperaturen besser. Frauen in Deutschland leben 3 bis 4 Jahre länger als der Mann im Durchschnitt. Und sonstige Unterschiede, wesensmäßige Unterschiede, der Mann entwickelt sein Selbstwertempfinden besonders durch Erfolg im Beruf. Die Frau durch Beziehung, durch eine gute Beziehung zum Mann. Eine Frau blüht auf, wenn sie eine gute Beziehung zum Mann hat. Ein Mann blüht auf, wenn es ihm gut geht im Beruf und er hat Erfolg, ja, oder in der Sache, die er tut, die er arbeitet. Ein Mann ist oft beständiger in großen Dingen, aber ungeduldig und leicht aufgeregt in kleinen Dingen. Die Frau dagegen ist detailorientierter. Es ist oft so, der Mann, was kleinere Dinge sind, kann ein Mann sehr viel, sehr schnell aufregen. Es ist gut, wenn man sich dessen bewusst wird. Gerade in der Ehe, man darf hier lernen durch die Unterschiedlichkeit in der Ehe. Das ist gut. Man muss immer dankbar sein, dass wir anders sind in der Ehe. Wenn Mann und Frau gleich wären, das wäre schrecklich. Also wenn die Männer so wären wie die Frauen, wäre nicht gut. Und wenn die Frauen so wären wie die Männer, wäre auch ganz schlecht. Wir sind froh, dass es genau so ist. Beim Mann steht häufig der Verstand im Vordergrund. Bei vielen Frauen ist mehr das Gefühl und Empfinden oder die Intuition stärker. Ein Mann trifft oft langsamer eine Entscheidung. Und eine Frau kann Entscheidungen leichter korrigieren. Eine Frau ist vielleicht schneller mit Entscheidungen, aber ist auch schneller bereit zu korrigieren. Eine Frau ist überhaupt angelegt auf geführt werden. Männer brauchen mehr Zeit und da müssen die Frauen geduldig sein. Er muss sich jetzt entscheiden und er muss das durchdenken. Und er kann nicht so schnell das alles durchdenken, das braucht Zeit. Und dafür ist es vielleicht dann ausgereifter, die Entscheidung. Der Mann ist häufig skeptischer, wenn gewisse neue Dinge kommen. Der Mann ist skeptischer als eine Frau. Der Mann spricht nicht so gerne über seine Gefühle wie die Frau. Der Mann ist schneller entmutigt als die Frau. Deshalb braucht er Bestätigung, Bewunderung und Ansporn. Eine Frau kann einem Mann sehr viel helfen, wenn sie ihn anspornt, wenn sie ihn ermutigt. Und ein Mann muss vielleicht die Frau bremsen, pass auf, wenn jemand ins Haus kommt, der will dir was verkaufen, kauf es nicht. Ja, da ist die Frau ein bisschen, und die wissen das, die Verkäufer, die kommen zu den Frauen, weil die wissen, da haben sie mehr Erfolg, wenn sie was loswerden wollen. Ich spreche von Durchschnittswerten, bitte, soll sich niemand meinen, das ist jetzt, bei uns ist das anders, natürlich ist das, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, also der Mann ist mehr visuell orientiert, die Frau mehr auf das Gehör orientiert oder auf Berührungen orientiert. Es gibt hier viele, viele Unterschiede und es ist gut, dass man es weiß, dass man die Frau studiert und dass man dann mit Einsicht wohnt. Vers 7, wohnt bei ihnen mit Einsicht entsprechend diesem Wissen. Mit Einsicht im Bewusstsein dieser Unterschiedlichkeit. Und erteilt ihm Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade, nämlich Miterben des Lebens, sind. Es ist interessant, vom Mann wird nicht gesagt, er soll die Frau fürchten. Steht nicht da. Aber er soll sie ehren. Von der Frau wird gesagt, sie soll den Mann fürchten. Epheser 5, Vers 33. Aber vom Mann wird gesagt, er soll die Frau ehren. Es ist ein Unterschied zwischen ehren und fürchten. Fürchten hat zu tun mit ganz, ganz großer Respekt, da schwingt noch mehr mit. Da richtet man sich aus danach. Ehren hat auch zu tun mit Respekt, aber es ist nicht das Gleiche. Ehren heißt, dass man ihr die Tür aufmacht. Wir haben das für heute, ist es wieder in Vergessenheit geraten, dass man die Frau höflich behandelt. Höflich, wie das die Ritter am Hof früher getan haben. Man hat die Dame, hat man sehr ritterlich behandelt, man hat sie höflich behandelt, man hat ihr Ehre erteilt. Aber das ist kaputt gegangen. Wissen Sie warum? Wegen der Emanzipation. Die Frauen wollten so behandelt werden wie Männer. Und dann haben die Männer gesagt, also gut, dann behandeln wir euch wie Männer. Und dann ist das verloren gegangen. Männer, aber christliche Männer müssen das wieder lernen. Ja, er teilt ihnen Ehre als solche, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Hier geht es Ehre in jeder Hinsicht. Sodass eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Eure Gebete, jeder betet. Der Mann betet, die Frau betet und dann beten sie auch zusammen. Aber unsere Gebete sind wie ein Telefondraht zu Gott. Und wenn der abgeschnitten ist, was nutzen die Gebete? Wenn der Draht, der Verbindungsdraht abgeschnitten ist, so heißt es im Griechischen hier, damit eure Gebete nicht abgeschnitten werden, so heißt es ganz wörtlich. Es gibt also Hindernisse für meine Gebete und für ihre Gebete. Das sollte eine Dauerverbindung da sein. Der Hörer sollte nie aufgelegt sein, das sollte ständig Kontakt sein mit dem Vater, mit dem Herrn Jesus. Aber wenn ich nicht aufpasse in Beziehung zu meiner Frau, dann wird da was abgeschnitten. Jetzt habe ich unser Lied ganz verpasst. Das zahlt sich jetzt nicht mehr aus, eine Pause zu machen. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Geht's noch? Ja. Also, damit eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Wenn was nicht stimmt zwischen Ehepartnern, darf der Mann nicht warten, bis sie kommt und um Vergebung bittet. Darf ich nicht. Ich als Mann habe die Verantwortung, die Sache ins Reine zu bringen. Und wenn 95% sie schuld ist, ja, an unserer Verstimmung, die Männer denken immer, sie sind nur 5% schuld, ja, selbst dann muss ich sagen, du, Ich glaube, es passt nicht zwischen uns und der Herr Jesus, dem gefällt es nicht. Wir sollten die Sache wieder in Ordnung bringen. Und es war nicht richtig von mir, dass ich da so grob umgegangen bin mit dir. Ich bin in die Luft gegangen wegen irgendetwas und das war nicht recht. Bitte vergib mir. Nur die 5%. Und bitte sie in Ruhe lassen. Nicht sagen, aber du hast 95% Schuld. Nicht. Wenn die Frau merkt, mein Mann hat die Initiative ergriffen, es soll wieder in Ordnung kommen, dann braucht sie ein bisschen länger. Nicht warten, dass sie gleich kommt und sagt, ja, ich bitte dich auch um Entschuldigung. Die braucht länger. Die muss erst merken, ob der Mann das ernst meint, dass er seine Schuld zugegeben hat. Und dann wird es wieder in Ordnung. Dann merkt sie. Und dann nach einer gewissen Zeit merkt man, ja, jetzt können wir wieder beten. Nicht mal gemeinsam, können wir auch alleine wieder beten. Die Verbindung ist mit Gott, zu Gott ist wieder da. Männer müssen hier so schnell wie möglich Sachen in Ordnung bringen. So schnell wie möglich. Und die Initiative hat der Mann zu ergreifen. Kommt aus diesem Text ganz klar heraus, denn den Männern sagt er, dass eure Gebete nicht abgeschnitten werden. Sagt er nicht zu den Frauen, sagt zu den Männern. Also wissen wir, dann muss der Mann hier die Initiative ergreifen. Vers 8 geht es dann weiter, praktische Hilfen, wie das Leben der Außenseiter in zwischenmenschlichen Beziehungen aussieht. Es ist immer noch dieses Thema, wie lebt man als Außenseiter in der Gesellschaft. Und da haben wir Vers 8 zuerst einmal das Ziel. Was ist das gemeinsame Ziel? Es geht hier um allgemeine Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen. Was ist das Ziel? Er sagt hier, schließlich seid alle gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich liebend, herzlich, man könnte auch übersetzen feinfühlig, freundlich gesinnt, und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schimpfwort mit Schimpfwort. Im Gegenteil, segnet in dem Wissen, dass ihr hierzu gerufen wurdet, damit ihr Segen erbt. Gleich denken, das ist das Erste. Schließlich seid alle gleichgesinnt. Wie sollen wir gleich denken? Das können wir nur, wenn wir anfangen, so zu denken, wie Gott denkt. Und ich muss lernen, dass Gott alles, was im Leben verändert werden soll, in meinem Leben, wird er über das Wort Gottes tun. Das heißt, er wird immer durch das Wort zuerst mein Denken treffen. Das Wort geht nämlich in die Ohren oder von mir aus über die Augen, aber es geht dann ins Denken. Wenn ich lese oder wenn ich höre, geht das Wort in die Ohren hinein und das Ohr ist das Tor zum Denken. Und dann wird über das Wort das Denken angesprochen. Das Denken wird geändert und dann wird das Verhalten geändert. Vielleicht auch das Empfinden zuerst noch geändert, dass ich anders empfinde und dass ich dann mein Verhalten ändere. Es geht nur so. Wir hatten vorher das Thema Kleidung. Es ist genau gleich. Wenn Gott will, dass ich lerne, was Keuschheit ist, dann muss ich in die Bibel schauen und schauen, was Keuschheit ist. Warum hat Gott es nicht wollen, dass Frauen ihre Oberschenkel zeigen? Warum sagt er, das ist ein Gräuel? Oder das ist, wie sagt er dort, das ist in Jesaja 47, Vers 2, glaube ich, und 3. Das ist eine furchtbare Schande, eine Frau, die ihre Oberschenkel zeigt. Wieso? Da muss ich jetzt nachdenken und muss ich ein Empfinden bekommen, wie Gott empfindet. Ja? Und dann, zuerst geht es aber über das zum Denken, dann geht es vom Denken zum Empfinden und dann werde ich mich erst ändern. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn ich einfach sage, ja, die anderen sagen, ich soll es anders machen, dann mache ich es halt anders, weil die anderen sagen. Nicht so. Natürlich haben die Ältesten in der Versammlung, die haben große Verantwortung, die müssen den Geschwistern sagen, was sich gehört und was sich nicht gehört, wenn sie es nicht wissen, vor allem in einer Versammlung, wie man sich kleidet und wie man sich nicht kleidet in einer Versammlung. Dass man sich am Sonntag anders kleidet, dass man gewissen Respekt zeigt oder gewisse Wichtigkeit zeigt an dem, wie man sich kleidet. Bei der Hochzeit kleidet man sich ja auch anders als am Fußballplatz. Warum? Weil das Ereignis anders ist, weil das Ereignis wichtiger ist. Und dem Ereignis gibt man die Bedeutung durch die Kleidung. Deshalb haben wir Sonntagskleider. Sonst könnten wir ganz normal in den Blue Jeans und im T-Shirt kommen oder in der Arbeitskluft in die Versammlung kommen. Wenn wir nichts anderes haben, dann kommen wir in der Arbeitskluft. Aber wenn wir was haben, wenn wir einen Anzug haben, dann ziehen wir einen Anzug an. Als Männer. Und als Frauen haben wir auch gewisse Kleider, wo wir sagen, die sind jetzt schöner und die ziehen wir jetzt in der Versammlung an. Und die anderen Sachen, die ziehen wir dann am Montag oder sonst wo an. Jetzt zurück, gleich denken. Wir können nur gleich denken, wenn unser durch das Wort Gottes und unser Gehirn erreicht wurde und vom Gehirn, vom Denken her, werde ich dann anders empfinden und werde anders handeln. Wissen Sie, was Buße heißt im Griechischen? Buße tun heißt im Griechischen umdenken. Zwei Wörter, das eine heißt um und das andere heißt denken. Umdenken. Und wenn ich umdenke, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Aber zuerst geht es zum Denken, nicht zuerst zum Gefühl. Zum Denken geht es zuerst. Das heißt, Gott will den Menschen im Denken erreichen. Und dann muss ich über die Bibel nachdenken, dann muss ich sie auch vorher lesen. Aber dann, wenn ich das tue, dann geschieht was in meinem Leben. Gleich denken. Und wenn wir das gemeinsam tun, dann werden wir gleich denken. Warum? Ja, wir werden alle so denken, wie die Bibel denkt, wie Gott es uns in der Bibel lehrt. Und das braucht Zeit. Aber wir müssen daran arbeiten. Wir dürfen nicht sagen, dass jeder soll seine eigene Meinung haben. Nein, jeder soll die Meinung von Gott bekommen. Das ist viel wichtiger. Aber wir müssen ein bisschen geduldig sein miteinander. Wir müssen aufeinander hören. Aber wir müssen schauen, was sagt Gott. Dann gleich denken. Dann mitleidig sein. Was heißt mitleidig? Mitleiden. Da muss ich mich in den anderen hineinversetzen. Das braucht eine Feinfühligkeit, das muss ich mir schenken lassen oder erbitten vom Herrn. Ich bin oft blind für den anderen und ich muss aufmerksam gemacht werden. Manchmal braucht es, dass man redet miteinander. Wir können vom Sündenfall her, kennen wir uns nicht. Wir wissen nicht, wie der andere denkt und wie der andere wirklich empfindet. Und jetzt kann er sich stoßen an mir, aber er sagt mir es nicht. Und ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was los ist. Die Beziehung ist gestört. Da müssen wir sprechen miteinander. Kommunikation ist äußerst wichtig. Seit dem Sündenfall. Früher war das nicht so wichtig. Der Adam konnte in die Eva hineinschauen, tief ins Herz schauen. Aber seit dem Sündenfall ist eine Entfremdung entstanden. Jetzt müssen wir lernen, kommunizieren. In der Ehe. Wir müssen lernen, kommunizieren, reden. Mit den Kindern. Nicht gleich Böses hineinlesen in den anderen. Ja, das macht es sicher nur, weil. Weiß ich doch gar nicht. Bruderliebe üben, brüderlich liebend. Das setzt voraus, dass man weiß, wie man mit Brüdern umgeht. Hier setzt Petrus voraus, dass es gesunde Familien gibt. In einer gesunden Familie weiß man, wie ein Bruder mit einem Bruder oder ein Bruder und Schwester, wie die miteinander umgehen. Wenn Familie kaputt ist, dann wissen die Leute nicht, was brüderlich heißt und geschwisterlich, denn die haben das nie erlebt. Aber er setzt es hier voraus. Und da sehen wir, wie wichtig es ist, dass wir gesunde Familien haben. In einer Gesellschaft, wo das kaputt geht, haben wir die Chance, als Gläubige wieder gesunde Familien aufzubauen und das wieder der Welt zu zeigen, was eine echte Familie ist. Und wenn wir das wissen, was brüderlich ist, dann wissen wir, wie wir einander begegnen. In der Familie Gottes. Und in der Familie Gottes lernen wir sehr gut. Der Herr Jesus ist unser großer Bruder. Wie geht er mit uns um? Und wie gehen wir miteinander um? Brüderlich, liebend. Herzlich ist das nächste Wort. Oder feinfühlig. Das hängt mit Gefühlen zusammen. Man darf Gefühle zeigen. Das Wort kommt von Eingeweide. Bei gewissen Gefühlen zieht es einem alles zusammen, ja, innerlich. Das ist gemeint, ja. Da kann man mitweinen mit jemandem. Herzlich. Dann freundlich gesinnt ist das nächste. Wie Freunde gesinnt sind. Das Wort kommt von Zuneigung haben. Zuneigung, das hat etwas zu tun mit Empfindungen. Das Herz neigt sich jemandem zu. Und dann sagen Sie vielleicht, ja, aber wenn sich mein Herz nicht neigt zu dem Bruder, was soll ich, oder wenn die Schwester zu der anderen Schwester, da neigt sich nichts, was soll ich dann machen? Dafür beten. Was hat David gemacht? Herr, neige mein Herz. Wohin? Zu deinen Geboten oder zu den Geschwistern. neige mein Herz. Und Vers 9, nicht Böses mit Bösem vergelten. Ja, sogar unter Christen gibt es das, oder unter Nichtchristen gibt es das, wie du mir, so ich dir. Manchmal gibt es auch unter Gläubigen das. Das dürfen wir nicht, sagt der Apostel Petrus. Wir müssen es dem Herrn übergeben. Nicht Böses mit Bösem vergelten und Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern dem Herrn das übergeben. Nicht mit den gleichen Waffen kämpfen wie unser Gegenüber, sondern segnen, sagt er. Was ist segnen? Wir können ja gar nicht segnen. Kann ja nur Gott segnen, eigentlich. Im Letzten kann nur Gott segnen. Was heißt segnen? Segnen ist das Gegenteil von Fluchen. Und Fluchen heißt, oder Verfluchen heißt, jemandem den Tod wünschen und ihm zum Tod schicken, dass er möglichst schnell stirbt. Und segnen ist das Gegenteil. Ihm das geben, dass er möglichst aufgebaut wird, dass es ihm möglichst gut geht. Also Sie dürfen Ihren Chef, der Sie ärgert, oder sonst jemanden in der Nachbarschaft, der Ihnen viele Nöte bereitet, Sie dürfen ihnen segnen und sagen, beten, Herr Jesus, schenkt, dass er möglichst lange lebt, dass es ihm möglichst gut geht. Nicht, damit er mir noch länger du Böses tun kann, sondern einfach, weil du ihn liebst. Segnen heißt, ich gehe ins Gebet und bitte, dass der Herr dem anderen sein Leben segnet, und also dass sein Leben fördert, dass ihm gibt, was zum Leben dient, dass es ihm gut geht. Insofern segnen. Ja, und alles Weitere müssen wir für morgen überlassen. Wir wollen uns das merken, dass wir bei Vers 9 stecken geblieben sind. Der Herr möge uns da helfen und in Erinnerung geben, was wir brauchen. Wollen wir noch uns Zeit fürs Gebet nehmen? Stehen wir dazu auf. Einige von uns können beten.